Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Diesen Kuss der ganzen Welt, wie ein Trinklied zur Europahymne wurde. Ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.
Im britischen Unterhaus, 9. Februar 2017. Während der Stimmauszählung zum Brexit stimmen 2 Dutzend Abgeordnete aus Schottland ein Lied an. Die schottischen Abgeordneten singen, bis sie der Stellvertreter des Unterhaussprechers zur Ordnung ruft. Frei übersetzt: O Freunde, nicht diese Töne.
Ich persönlich habe nichts gegen Gesang, aber ich kann das hier im Parlament nicht zulassen. Ehe wir es uns versehen, hören wir hier noch ganz andere Gesänge und damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich will hier keinen Sängerwettstreit. Also wenn Sie das gefälligst lassen würden, die Woche war anstrengend genug.
Also der Brexit steht ja zurzeit noch in den Sternen.
Dieter Hildebrandt, Autor des Buches Die Neunte, Schiller, Beethoven und die Geschichte eines musikalischen Welterfolges.
Gerade weil das ja inzwischen textlos ist, denke ich, dass man sich in Stunden der Heuchelei, also nicht ungern dieses einigenden Bandes nochmal bedient und immer wieder bedient. Also ich glaube nicht, dass die Politik jetzt die Musik unterlaufen kann.
Hier fühlt man sich so ein bisschen wie in einem Schiff, weil der Boden uneben ist. Es schwankt dann so ein bisschen.
Franziska Jenrich-Trahn ist Museumspädagogin am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Ja.
Und jetzt sind wir eigentlich im Heiligtum des Schillerhauses. Das ist hier die sogenannte Schillerstube.
Zum Museum gehört auch ein ehemaliges Bauernhaus im Stadtteil Gohlis, einstmals gelegen vor den Toren der Stadt.
In diesem Bereich des Hauses, den hat dann die Bauernfamilie Mitte des 18. Jahrhunderts sozusagen abgetrennt und als Sommerquartier vermietet. Denn es war so, dass Gohlis im 18. Jahrhundert ein Ort der Sommerfrische war, wo die wohlhabenden Leipziger der Stadt, der stickigen Stadt im Sommer entfliehen konnten und wo sie eben hier in guter Luft ihre Sommer verbracht haben.
Der damals 25-jährige Friedrich Schiller steckt mitten in einer Quarter-Life-Crisis. Der Anstellung als Regimentsarzt beim württembergischen Herzog ist er entflohen, aber mit der Wunschexistenz als freier Schriftsteller will es nicht so recht klappen. Zwar hatte er mit seinem Bühnenerstling Die Räuber 1782 einen Sensationserfolg gelandet und prompt eine Anstellung als Theaterdichter in Mannheim erhalten, aber nun, 2 Jahre später, hat er sich mit Intendanz und Schauspielern überworfen. Sein Vertrag läuft aus, er steckt klaftertief in Schulden und er kränkelt. Zusätzlich bringt ihn ein Verhältnis zur Frau eines Offiziers in Bedrängnis.
Und in dieser für Schiller sehr dunklen Zeit erhielt er dann Briefe und Geschenke von einem Leipziger Freundeskreis aus jungen Menschen, die ihm in diesen Briefen ihre Bewunderung einfach ausgedrückt haben.
Dieser Freundeskreis hatte sich um den Leipziger Oberkonsistorialrat Christian Gottfried Körner und seine Verlobte Minna Stock gebildet, die späteren Eltern des antinapoleonischen Dichters Theodor Körner.
Die Minna Stock hat dann noch für Schiller eine selbstbestickte Geldbörse, mit Schillers Initialen bestickte Geldbörse dazugelegt. Dora Stock, eine sehr begabte Malerin, hat Porträts der 4 Freunde angefertigt. Die sind unten in der Bauernstube zu sehen. Und von Körner kam dann noch eine eigenhändige Komposition zu Schillers Lied der Amalia.
Die Verehrer laden ihr Idol nach Leipzig ein. Im April 1785 kommt Schiller.
Sie waren fast so ein bisschen enttäuscht, die Freunde, weil Schiller so ein ganz schüchterner junger Mann war. Man hatte sich eigentlich jemanden vorgestellt, der vielleicht so ein bisschen draufgängerischer war. Also eher so, wie man sich jemanden vorstellt, der eben die Räuber geschrieben hat. Und er ist hier sehr gut aufgenommen worden und generell hat er sich einfach im Kreis der Leipziger Freunde sehr, sehr wohl gefühlt. Also er hat zum Beispiel auch dem Körner geschrieben, dass seine Freundschaft und Güte ihm ein Elysium bereitet hat. Also da klingt schon die Ode an die Freude so ein bisschen an in diesen Worten.
Freude, I personally don't mind singing, but I certainly can't allow it in the chamber. Thank you.
Friedrich Schiller verbringt die Wochen im Gohliser Idyll, im Rausch der Glückseligkeit. Steht morgens um 3 Uhr auf und wandelt im dünnen Hausrock über die Felder. Der 12-jährige Sohn des Gohliser Bauern darf ihm die Wasserflasche hinterher tragen. Hernach setzt sich Schiller zum Schreiben nieder. Die Mahlzeiten und Abende sind dem geselligen Beisammensein mit den neuen Leipziger Freunden vorbehalten.
Der Himmel hat uns seltsam einander zugeführt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Wunder getan haben. Eine dunkle Ahndung ließ mich so viel von euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloss, aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir zusagte, hat mir in euren Armen eine Glückseligkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht einmal ein Bild machen konnte.
Das ist ja einfach auch im 18. Jahrhundert ist ja der Begriff der Freundschaft auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Und der ist hier bedingungslos angenommen worden. Körner hat auch seine ganzen finanziellen Probleme auf sehr, sehr diskrete Weise gelöst, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass Schiller plötzlich wieder sorgenfrei leben konnte.
Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt. Brüder, überm Sternenzelt, richtet Gott, wie wir gerichtet.
Friedrich Schiller zieht im September 1785 nach Loschwitz bei Dresden um, wo Freund Körner einen Weinberg am Elbhang besitzt. Der Dichter hat die ersten Strophen der Ode »An die Freude« im Gepäck. Minna Körner berichtet der Nachwelt:
Als Schiller am ersten Morgen mit uns hier unter dem Nussbaum an unserem Frühstückstische saß, brachte er eine Gesundheit auf ein frohes Zusammenleben aus. Die Gläser klangen hell, aber Schiller stieß in seiner enthusiastischen Stimmung so heftig mit mir an, dass mein Glas in Stücke sprang. Der Rotwein floss zu meinem Schreck über das zum ersten Male aufgedeckte Damasttuch. Schiller rief: Eine Libation für die Götter, gießen wir unsere Gläser aus. Körner und Doris folgten Schillers Beispiel. Darauf nahm dieser die geleerten Gläser und warf sie auf das Steinpflaster, dass sie sämtlich in Stücke sprangen, mit dem leidenschaftlichen Ausrufe: Keine Trennung, keiner soll allein sein, sei uns ein gemeinsamer Untergang beschieden.
Freude sprudelt in Pokalen, in der Traube goldenem Blut trinken Sanftmut Kannibalen, die Verzweiflung Heldenmut. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist, lasst den Schaum zum Himmel sprützen, dieses Glas, den guten Geist.
Dieses Gedicht ist quasi ja ein Trinklied gewesen ursprünglich, ja, nur baut Schiller natürlich in dieses Trinklied dann sozusagen die ganze Welt mit ein und die Hoffnung auf große Brüderschaft, also nicht nur zwischen zwei Weintrinkern, sondern der ganzen Menschheit.
Der Literaturwissenschaftler und Musikpublizist Dieter Hildebrandt, Autor des Buches Die Neunte.
Manchmal in den ersten Kritiken kommt ja auch vor, dass die Symphonie sich so, oder dieser Finalsatz sich so anhört wie ein Bacchanale. Und genau das ist es. Es ist ein Weintrinklied.
Ein Weintrinklied, dessen Strophen Schillers Gönner und Freund Körner als erster in Töne setzt. Ihm folgen Tonsetzer wie der preußische Hofkomponist Reichert oder Goethes Lieblingskomponist Zelter. Schon 1800 erscheint eine erste Sammlung von Vertonungen.
Also Schillers Gedicht schlug ein wie eine Bombe. Das war wie ein toller Rap der damaligen Zeit. Schiller hatte ja eine ungeheuer mitreißende Wucht in seinen Worten. Und wo er hinformulierte, wuchs kein Gras mehr, so kann man sagen. Und Beethoven war sozusagen eigentlich einer der allerletzten oder überhaupt der Letzte, der sagte, da ist doch noch dieses alte Schillerlied, das mir seit meiner Jugend vorschwebt.
1812, da ist Friedrich Schiller schon 7 Jahre tot, schreibt Ludwig van Beethoven in sein Skizzenbuch einige Notenzeilen und diese Satzfetzen.
Freude schöner Götterfunken. Ouvertüre ausarbeiten. Abgerissene Sätze wie Fürsten sind Bettler und so weiter. nicht das Ganze.
Über Jahrzehnte beschäftigt Beethoven die Idee, Schillers Gedanken in ein Musikwerk zu gießen. Eines Tages erteilt ihm die Royal Symphonic Society einen Kompositionsauftrag.
Das ist ja natürlich die besondere Pointe in dieser heutigen und historischen Situation, wo England sich aus dem Staube machen will. Ja, die Londoner Philharmonische Gemeinschaft hatte sich an Beethoven gewandt, 1816 etwa, ob er nicht eine oder sogar zwei Symphonien für das Orchester komponieren könnte. Das zog sich hin. Und Beethoven hat dann schließlich die 9. den Londonern gegeben und verkauft. Und es dauerte dann noch eine Weile, bis das Londoner Philharmonische Orchester sie, ich glaube, 1824 aufgeführt hat mit einem nicht deutschen Text, nicht englischen Text, sondern mit einem italienischen Text, weil der gerade zur Verfügung stand. Aber das Interessante, weil wir gerade von England sprechen, 1837 hat ein englischer Kritiker geschrieben, diese Hymne ist doch eigentlich eine europäische Freimaurerhymne. Also wenn man jetzt die Freimaurer weglässt, an die Schiller natürlich gedacht hatte, als er das schrieb, eine europäische Hymne, schon 1837 schreibt ein englischer Kritiker. Also der hatte schon eigentlich die europäisch zivilisierende Macht dieser Musik und auch dieses Textes erkannt.
Eine Generation nach der Uraufführung wird Beethovens 9. im politischen Sinn vom Bürgertum entdeckt, das sich vom restaurierten Adel emanzipieren möchte. Richard Wagner, damals Hofkapellmeister in Dresden, setzt sich im Umfeld der 48er Revolution mit Elan und Werf für die Sinfonie ein. Am Palmsonntag 1849 schmettert der Chor »Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt« und »Alle Menschen werden Brüder«. Das ist ein Politikum am Vorabend des Dresdner Maiaufstandes. Wagner steht dann mit auf den Barrikaden, deren Bau sein Freund, der Opernarchitekt Gottfried Semper, beaufsichtigt hat. Gegen beide ergeht Haftbefehl. Als Demokraten erster Klasse, so heißt es in Sempers Steckbrief, müssen sie aus Sachsen fliehen. Und wieder eine Generation später. Der Beethoven-Verehrer Richard Wagner ist inzwischen zum Nationalisten erster Klasse geworden.
Nach diesem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, da hatte ja Wagner gesagt, die Hymne ist eine deutsche Hymne und sie gehört nicht zu Frankreich und sie soll den Deutschen erhalten bleiben und nur den Deutschen. Also Wagner war ja also doch also ein Chauvinist erster Güte. Und da kam aus Frankreich eine Gegenposition, denn in Frankreich hatte man die Hymne schon früh, also entdeckt, gespielt, mit Begeisterung gespielt, weil die Hymne ja natürlich auch anknüpfte an die Revolutionshymnen des Komponisten Gossec. Und das Hymnische, also auch das Nationalhymnische, lag den Franzosen ja viel näher als den immer noch zersplittert gewesenen Deutschen. Und da gab es dann aus Frankreich eine Gegenposition zu dem Wagner und die sagten, nein, also diese Deutschen, die das jetzt nationalisieren und sozusagen für den Patriotismus untertan machen, denen gehört das Werk nicht, sondern man sollte es den Deutschen wegnehmen.
Heil dir im Siegerkranz ist die Hymne im Deutschen Kaiserreich. Beethovens 9. inzwischen als sinfonisches Werk etabliert und oft gespielt. Die Ode an die Freude gehört zum Standardrepertoire der Männerchöre und Gesangsvereine. 1916 allerdings, das Deutsche Kaiserreich führt Krieg gegen halb Europa, kommt es beim Leipziger Gewandhauschor zu einem bemerkenswerten Streik. Einigen patriotisch gesinnten Musikern stößt der völkerverbindende Text des Finales sauer auf. Die Sänger lehnen es ab, das Werk aufzuführen. Das geht selbst der patriotischen Zeitschrift Merker zu weit.
Es gibt einen Schiller-Beethovenschen Winkel in jedem Deutschen, den uns auch dieser zerstörende Krieg nicht vernichten darf. Die streikenden Herren vom Leipziger Gewandhauschor haben Unrecht. Wir würden innerlich verarmen, wenn wir uns gegen Beethoven sperren würden. Das ist eben deutsche Kraft, den Säbel in der Rechten, Beethoven im Herzen.
Zwei Jahre später ist es ausgerechnet das Gewandhaus zu Leipzig, das eine neue Tradition begründet. Die Ode an die Freude als Silvesterkonzert.
Also am Ende des Ersten Weltkrieges, also im November 1918, hat es ja verschiedene Freiheits- und Friedensfeiern gegeben, so auch in Leipzig.
Andreas Schulz, Gewandhausdirektor.
Und damals gab es eigentlich zwei Initiatoren, Herrn Lichte vom Arbeiterbildungsinstitut, also dem ABI abgekürzt, der gesagt hat, wir müssen irgendwie eine besondere Veranstaltung zu Silvester machen. Und dann hat er sich zusammengetan mit dem damaligen Feuilleton-Redakteur Dr. Franz von der damaligen LVZ-Zeitung. Und die beiden sind eigentlich die Initiatoren für diese erste Beethoven-9-Aufführung in Leipzig.
Die Leipziger Volkszeitung LVZ war damals eines der führenden Blätter der Sozialdemokratie. Schon 1905 hatte der Sozialist Kurt Eisner, der spätere Ministerpräsident des Freistaates Bayern, eine Aufführung des Beethoven-Werkes vor 3000 Berliner Arbeitern auf die Beine gestellt. Und Arthur Nikisch, der Dirigent des Leipziger Gewandhauses, hatte ab 1915 mit sehr preiswerten Eintrittskarten sein Konzerthaus für die unteren Schichten geöffnet. Mit dem Silvesterkonzert knüpft man in Leipzig an eine linke Tradition an.
Das heißt, es war also keine Veranstaltung vom Gewandhaus oder von der Gewandhausdirektion, sondern von diesen Initiatoren, insbesondere von diesem ABI. Das war ein riesiger Erfolg. Und der ABI hat dann bis 1933 weiter solche Silvesterkonzerte veranstaltet, aber nicht immer mit Beethovens 9. Sinfonie, sondern auch mit vielen anderen Werken. Und eigentlich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich dann das Gewandhaus darauf besonnen, zu diesen Silvesterkonzerten mit Beethoven 9 das wieder aufleben zu lassen. Ein wichtiger Impuls ging ohne Frage von Leipzig aus, diese Tradition von Beethoven 9 einzuführen, 1918, aber nicht eine ununterbrochene Aufführungstradition.
Wenn jemals die deutsche Nation sich vereint gefühlt hat in einem Gedanken und in einem Willen, dann in dem, ihm zu dienen und seinem Gebote zu folgen. Diesmal soll die Klänge der heroischsten Titanenmusik, die je einem faustischen deutschen Herzen entströmten, dieses Bekenntnis in eine ernste und weihevolle Höhe erheben.
Was Friedrich Schiller in rauschhafter Freude verfasst und Beethoven in eine Sinfonie verwandelt hatte, wird in der nationalistischen Hybris nach 33 zur Titanenmusik, angekündigt von Propagandaminister Joseph Goebbels auf einer Feier der NSDAP zum 53. Geburtstag von Adolf Hitler. Unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler kommt auch die 9. Sinfonie zur Aufführung. Im Saal der Berliner Philharmonie sitzen fast alle Größen der Nazi-Partei zusammen, in Uniform. Nur der zu Ehrende fehlt.
Wenn am Ende unserer Feierstunde die Stimmen der Menschen und Instrumente zum großen Schlussakkord der 9. Sinfonie ansetzen, wenn seine Hymnen über alle Weiten und Länder erklingen, auf denen deutsche Regimenter auf Wache stehen, dann wollen wir uns alle, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Soldat, ob Bauer, ob Arbeiter, ob Beamte, zugleich des Ernstes der Stunde bewusst werden. Man nenne die ewige Kraft, die über uns walte, den Allmächtigen oder Gott oder das Schicksal oder den guten Vater, der, wie es im Schlusschor der 9. Sinfonie heißt, überm Sternenzelt wohnen muss. Bitten wir diesen Allmächtigen, uns den Führer zu erhalten. Er soll uns bleiben, was er uns war und ist. Unser Hitler.
April 1942. Die Wehrmacht dringt, noch siegesgewiss, in die Weiten der Sowjetunion vor. Auschwitz, die sogenannte Endlösung der Judenfrage, ist beschlossen, die Ode an die Freude als Choral in einem nationalistischen Blutrausch. Im amerikanischen Exil arbeitet Thomas Mann an seinem Dr. Faustus. Die Hauptfigur des Romans ist der Tonsetzer Adrian Leverkühn.
Ich habe gefunden, es soll nicht sein. Was, Adrian, soll nicht sein? Das Gute und Edle, antwortete er mir. Was man das Menschliche nennt, um was die Menschen gekämpft, wofür sie Zwingburgen gestürmt und was die Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. Ich will es zurücknehmen. Ich verstehe dich, lieber, nicht ganz. Was willst du zurücknehmen? Die 9. Sinfonie, erwiderte er. Und dann kam nichts mehr, wie ich auch wartete.
Also es war so, dass, um einen Totalausfall während des Zweiten Weltkriegs zu vermeiden, die Partitur der 9. auseinandergenommen wurde und an verschiedenen Stellen in Deutschland sicher verstaut wurde, also deponiert wurde. Und dann war es nach dem Krieg so, dass, also nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass die Manuskriptteile zusammengeführt werden sollten und dass aber im vierten Satz genau zwei Teile nicht zusammengeführt werden konnten.
Die Musikwissenschaftlerin Christine Stahl hat eine Promotion verfasst über die Rezeptionsgeschichte von Beethovens 9. nach 1945. Als Nazi-Deutschland bezwungen war, Beethovens 9. wieder neu erklingen konnte, die Originalpartitur aber das Schicksal Nachkriegsdeutschlands teilte.
Es ging ein Riss durch die 9., ein Riss, der durch die Mauer manifestiert wurde, weil nämlich ein Teil des letzten Satzes in Ost-Berlin lag und der andere Teil lag in West-Berlin.
Und doch verband, weil die Teilung noch nicht so weit fortgeschritten war, Beethovens 9. symbolträchtig die beiden deutschen Staaten, wenn auch nur aus Verlegenheit.
Noch einmal wird heute Abend im Bislett-Stadion in Oslo der Hymnus Freude, schöne Götterfunken erklingen.
Olympische Winterspiele in Oslo 1952.
Die Flaggen steigen hoch. Unser Schwarz-Rot-Gold flankiert vom Sternenbanner und vom Rot-Weiß-Grün Ungarns. Und wieder unser Hymnus.
Also es ging damals darum, dass aufgrund des französischen Alphabets die gesamtdeutsche Mannschaft als allererste in das Stadion eingelaufen sind. Und das ist dann so, also es ist sozusagen die Winterolympiade mit den Klängen Deutschland, Deutschland über alles eröffnet worden wäre. Und das ging den Veranstaltern entschieden zu weit, ein paar Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung. Und aus dem Grund wurde sich damals dafür ausgesprochen, dass eben statt Deutschland, Deutschland über alles die berühmten 16 Takte aus der 9. Symphonie gespielt werden sollten.
Bei der ersten Nachkriegsolympiade mit deutscher Beteiligung war die Ode an die Freude so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
So geht unser schönster Tag in Oslo zu Ende.
Naja, sie haben ja gegenseitig sich den Anspruch auf Beethoven abgesprochen. Also in der DDR wurde gesagt, der imperialistische Bonner Staat mit seinem Streben nach Atomwaffen hat kein Recht, Beethovens Gedenken anzutreten.
So schrieb das Präsidium des Nationalrates der DDR zum Beethovenjahr 1952.
Adenauer, ein schandbedeckter Separatist und Landesverräter, hat Bonn zum Sitz seiner Regierung gemacht. Bonn, die Kriegstreiberzentrale von heute, braucht keinen Beethoven-Saal. Sie braucht keine klassische Musik, braucht keinen Beethoven. Und wenn Sie Beethoven aufführen, so tun Sie es nur, um Ihren wahren Gedanken zu verbergen. Die amerikanischen Kulturbarbaren und ihre Lakaien schänden das Ansehen Beethovens, indem sie Bonn, seine Geburtsstadt, für die verderblichste nationale Entwürdigung gebrauchen. Von Bonn aus werden die kosmopolitischen Zersetzungsversuche der großen deutschen Kulturwerte unternommen, um das Nationalbewusstsein des deutschen Volkes zu zerstören.
Und in der Bundesrepublik wurde gesagt, über Stern muss ein lieber Vater wohnen, nicht unter Stern, schon gar nicht unter dem roten Stern. Das heißt, beide politischen Systeme haben sich gegenseitig den Anspruch aberkannt.
1970 las man in der bundesdeutschen Zeitschrift Der Republikaner:
Eine Staatsform, welche Freiheit und Menschenwürde mit Füßen tritt, Andersdenkende und Religiöse verfolgt und sogar erschießt, wenn sie der geistigen Tyrannei des totalitären Staates zu entfliehen suchen. Eine solche Staatsform hat wahrlich kein Recht, Beethoven als einen der ihren zu feiern.
Ich finde es absurd, dass Beethoven, egal für welche Ideologie, egal für welche Gedanken, eintreten musste oder einstehen musste, Immer hätte er alles gebilligt. Selbst als Bernstein 89 Freiheit schöner Götterfunken nach dem Mauerfall hat singen lassen, hat er gesagt, ich bin mir sicher, dass Beethoven mit dieser Umdeutung des Textes einverstanden gewesen wäre. Wieso soll Beethoven mit allem einverstanden gewesen sein, was wir ihm andichten? Kann doch nicht sein, oder?
Im Dezember 1989 dirigiert der Star-Dirigent Leonard Bernstein die 9. im Ostberliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Die Aufführung wird in 20 Länder übertragen. Das Orchester hat Bernstein international und symbolträchtig besetzt. Neben Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks spielen Musiker aus Ostberlin, Dresden, Leningrad, New York, Paris und London. Und immer, wenn im Original von Freude die Rede ist, lässt Bernstein Freiheit singen und schafft so eine Art Denkmal für den historischen Moment. Das Manuskript der Originalpartitur liegt zu dieser Zeit noch an zwei Orten. Erst 1997 wird es wieder vereint und gehört nunmehr zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.
Naja, wenn wir heute von der 9. sprechen, dann haben wir vor Augen 16 Takte. Na, 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 na. Und das war's dann. Dass es davor 45 Minuten gegeben hat, wissen einige gar nicht. Und dieser Gedanke, dass sozusagen besonders nach dem Anfang des 4. Satzes, als es ja mehr oder weniger musikalisch drunter und drüber geht, es dann eine Erlösung ist, als endlich das ganze Orchester runtergebrochen wird auf dieses tiefe Streichermotiv, als wenn es das erste Mal kommt, das erfahren wir ja gar nicht mehr, weil wir in allen möglichen Kontexten die 9. hören, ob das die Werbung im Radio ist, ob das die Europa-Hymne ist, die wir hören, ob das Ausschnitte sind, die wir hören, ob das irgendwelche Zitate sind in anderen Liedern, die wir hören. Wir haben uns so durchgehört durch diese 16 Takte, dass wir das Bewusstsein für diese Erlösung, die diese Takte eigentlich darstellen sollen, meiner Meinung nach gar nicht mehr richtig nachempfinden können.
Der Auffassung folgend, dass es angemessen sei, ein Werk auszuwählen, welches repräsentativ für europäischen Genius steht und dessen Verwendung zu europäischen Anlässen bereits zu einer Tradition geworden ist, schlagen wir den Mitgliedern des Europarates vor, das Vorspiel zur Ode an die Freude im 4. Satz von Beethovens 9. Sinfonie als europäische Hymne anzunehmen.
1972 nimmt der Europarat den Vorschlag an, den Song of Joy als Hymne zum offiziellen Symbol Europas zu erheben. Mit der Einspielung für die Fassung ohne Text wird Herbert von Karajan beauftragt. Die gemessen an den Klickzahlen erfolgreichste Version der Ode an die Freude ist mit fast 18 Millionen Aufrufen ein YouTube-Video aus Nürnberg, ein inszenierter Flashmob aus dem Jahr 2014. Zwei Jahre später war es Emmanuel Macron, der die Beethoven-Weise für sich und sein Europa-Statement benutzte. Nach dem Wahlsieg seiner Bewegung La République en Marche zeigte er sich dem Wahlvolk zu den Klängen nicht der Marseillaise, sondern der Europahymne. Und bei den Demonstrationen der Bewegung Pulse of Europe kann man immer wieder Varianten der Hymne in Stadionqualität hören. Ebenso bei den Demonstrationen der Remainers in Großbritannien. Dass Beethovens Musik, ganz ohne Worte, ein sehr bewegender Kommentar zur Lage sein kann, ja sogar ein Appell, das bewies der russisch-deutsche Piano-Virtuose Igor Levit. Bei den populären Knights of the Proms spielte er in London im Jahr des Brexit-Referendums seine Version der Ode an die Freude, der Europa-Hymne.
Diesen Kuss der ganzen Welt, wie ein Trinklied zur Europahymne wurde. Sie hörten ein Feature in einer Autorenproduktion von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Es sprachen Hans-Henrik Wöhler, Christian Gutowski, Corinna Waldbauer und als Erzähler Tobias Barth.